Ich habe mir für heute ein Thema ausgesucht, das manchen von euch vielleicht ein klein bisschen schwer fallen wird. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich halte nicht viel von Sonntagsreden und glaube, er braucht vor allem diese praktische Komponente. Und da bin ich ganz bei Paulus, der sagt, dass das Tun dem Glauben Ausdruck gibt. Ich erlebe hier an der Costa Blanca, dass viele Menschen durchaus wissen, wer Gott ist. Dass viele Menschen durchaus auch eine Art christliche Erziehung mitbekommen haben. Aber bis sie dann hier im Rentenalter an der Costa Blanca gelandet sind, haben sie den Glauben über Bord geworfen. Es sind Dinge im Leben passiert, und da muss man im Moment nur die Nachrichten anschauen. Da gibt es nicht nur ein 3:0 gegen Deutschland, sondern da gibt es auch die Tatsache, dass zwei Bischöfe in den Laienstand zurückversetzt wurden. Degradiert sozusagen. Und wir wissen alle, warum. Und was in Chile passiert ist, das ist auch in Deutschland passiert. Viele Menschen verlieren über diesen Dingen den Glauben. Sie verlieren den Glauben an eine Kirche und mit der Kirche werfen sie auch den Glauben an einen barmherzigen und liebenden Gott über Bord. Verantwortlich leben, Gott danken und mit anderen teilen. So habe ich dieses Thema überschrieben. Man sieht es hier mit Rot nicht so gut bei diesem Licht. Wir wollen zunächst auf einige Texte aus der Bibel lesen. Jetzt hätte ich gerne gehabt, dass du den Text liest. Ist das möglich? Du nimmst gerade das Mikro. Diejenigen, die mitlesen wollen, ich habe verschiedene Übersetzungen hier an der Leinwand gewählt. Zunächst einmal ein Text aus dem Buch Jesaja, Kapitel 58, die Verse 7 bis 12. Wir hören auf Gottes Wort.
An die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu begleiten und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemand verleumdest, den Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land, macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Deine Leute bauen die uralten Trümmerstätten wieder auf. Die Grundmauern aus der Zeit vergangener Generationen stellst du wieder her. Man nennt dich den Maurer, der die Risse ausbessert, den, der die Ruinen wieder bewohnbar macht.
Bitte, Gerhard, bitte.
Jetzt lese ich aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 9. Kapitel. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Wer aber mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun. Und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr ihm nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der den Wenn Seemann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen.
Danke, Gerhard, für diese Textlesung. Einen letzten Text finden wir an der Leinwand, ganz kurz, dafür ein bisschen größer. Da heißt es: So lasst uns nun durch ihn, nämlich durch Christus, Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und in Vers 16 des 13. Kapitels: Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Wir merken, als der Schreiber des Hebräerbriefes diesen 16. Vers geschrieben hat, da hatte er eine alttestamentliche Gemeinde vor sich, die diesen Opfergedanken immer wieder im Hinterkopf hatten. Es war für die Juden eine der größten Katastrophen überhaupt, dass ihre Opferstätte, der Tempel im Jahr 70 nach Christus, etwa zerstört wurde. Jetzt können sie nicht mehr opfern. Und Paulus sagte ihnen: Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Mancher möchte denken: Okay, jetzt kommt garantiert eine Kollektenpredigt. Wäre ein guter Einstieg, ne? Wo sind die Kassierer hier? Die müssten jetzt sagen: Ja, endlich. Nein, wird es nicht. Es wird eine echte Erntedankpredigt. Liebe Gemeinde, am Erntedankfest, ich habe vor vielen Jahren einmal von einem Erntedankgottesdienst in einer Stadtgemeinde gehört. Der Gottesdienst so ganz anders, als man es gewohnt war und auch erwartet hatte. Viele der Gottesdienstbesucher haben es als sehr anstößig empfunden. Den Erntedankaltar, den haben Jugendliche geschmückt. Vielleicht so eine Konfirmandengruppe, ein paar mehr als bei uns. Und neben den paar Salatköpfen, den Karotten, dem Weißkraut, dem Obst und natürlich dem obligatorischen Kürbis aus dem Garten, hatten sie einige andere Gegenstände gestellt. Wo viele meinten, das hat mit Ernte überhaupt gar nichts zu tun. Da stand nämlich ein elektrisches Rührgerät. Ein anderer hatte aus seiner Lehre ein Werkstück eines Feinmechanikers mitgebracht, aus Metall, und es lehnte gegen den Altar. Einer hat eine Bohrmaschine mitgebracht, und ein anderer hat seine CDs am Altar ausgebaut. Ein dritter Musik. Noch mehr Dinge des Alltags, der Arbeit und der Freizeit, an die wir nicht gleich denken, wenn es um Ernte und um Gottes Gaben geht. Und was finde ich hier? Ein Handy. Was glaubt ihr, warum ich das Ding da reingestellt habe? Mitten gegen diesen schönen Kürbis. Neben diese Früchte, die manche von euch überhaupt nicht kennen. Chirimoyas oder Chirimoyas. Nicht zu verwechseln mit so ähnlich. Ja? Warum ist dieses Handy hier? Diesen Gedanken hatte ich in Vorbereitung dieser Predigt, als ich dieses Beispiel hörte. Damals gab es heftige Diskussionen im Kirchenvorstand. Aber ich glaube, am Ende haben die meisten verstanden, was die Jugendlichen eigentlich sagen wollten. Sie wollten sagen: Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, ohne die wir fast nicht mehr können, wie zum Beispiel das hier. Ich glaube, das Telefonieren mit diesem Gerät ist direkt zur Nebensache geworden. Es kann noch viel mehr. Ich sage meistens, es kann alles außer Brot backen. Dinge, die uns so selbstverständlich geworden sind. Vor einiger Zeit, ich war gerade auf dem Weg nach Alicante, und solche Strecken, die nutze ich häufig für Art Büroarbeit. Da diktiere ich Texte in das Gerät hinein. Auf einmal meldet es mir, SIM-Karte wurde entfernt. Nichts ging mehr. Ihr könnt nicht glauben, wie aufgeschmissen ich auf einmal war. Nichts ging mehr. Alle Kontakte waren weg. Ich konnte niemanden mehr anrufen. Nichts ging mehr. Das machte mich sehr nachdenklich. Ich merkte, wie selbstverständlich ist mir dieses Smartphone geworden. Dass ich immer wieder in die Westentasche greife oder hier an den Gürtel, wo es üblicherweise hängt. Und dass ich direkt in Panik gerate, wenn ich es mal zu Hause vergessen habe. Es gab auch mein Leben davor, an das ich mich nicht mehr gut erinnern kann. Aber es geht tatsächlich auch ohne. Dieses Smartphone ist ein Symbol und ein Beispiel für uns alle. Jeder von euch hat so etwas in dieser Art, was so ganz selbstverständlich geworden ist. Ich habe Gott noch nie dafür gedankt, dass ich ein Handy habe. Ich habe immer im Erntedankfest gedankt für Feigen, für Blumen, für Brot, Granatäpfel haben wir da, Melonen, Nüsse haben wir hier, Trauben haben wir hier, Chirimoyas haben wir hier. Viele fanden bei diesem Gottesdienst im zweiten Anlauf die Idee dieser Jugendlichen sehr gut. Dieses Rührgerät, diese Bohrmaschine, das, was unser Leben erleichtert und was uns gar zu schnell, zu selbstverständlich wird. Müssen wir nicht dankbar sein dafür, dass wir das alles haben? Heute könnten wir sogar noch einiges mehr auf den Altar legen. Ich bin überzeugt, einige würden ihr Tablet hierher legen, wenn sie es nicht gerade brauchen, um die Texte mitzulesen, die Gerhard gerade vorgelesen hat. Diese elektronischen Dinge sind uns so selbstverständlich und ein Teil unseres Lebens geworden. Und bei allen kritischen Gedanken zu diesen Dingen, die auch mitunter eine gewisse Abhängigkeit herstellen können, Gründe zum Danken geben sie uns. Wenn wir also heute auf diesem Altar, ich nehme es weg, nur Früchte sehen, Feldfrüchte sehen, so wollen wir doch auch die anderen Dinge in unserem Leben mit einbeziehen. Nicht nur die technischen. Ich dachte mir, mancher von euch würde gerne ein Foto hier aufstellen. Ein Foto, das seine Familie darstellt. Vielleicht ein Foto von seinem Ehepartner. Nächstes Jahr werden wir einige Male goldene Hochzeit feiern. Und bisher waren sie alle dankbar für 50 Jahre. Aber das klären wir im persönlichen Gespräch noch im Detail. Man kann die Familie hier nicht aufbauen. Aber das alles ist Grund zu danken. Und man merkt erst, wenn es fehlt, wie viel da eigentlich fehlt. Wie wir danken können, das haben wir ja eben an diesem Text gehört. So lasst uns nun durch ihn, nämlich durch Christus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Gott dafür zu loben und zu danken, wird vielleicht das kleinere Problem sein, wenn wir viel haben. Bei unserem selbstverständlichen Wohlstand und Luxus, da werden wir uns kaum schwer damit tun. Aber wie sieht es aus mit dem Teilen und Gutes tun mit diesen Dingen? Ich dachte, ich bin heute mal ein bisschen mutig. Und weil ich ja in der Anmoderation gesagt habe, dass es keine Sonntagsrede wird und auch keine Kollektenpredigt, dachte ich, ich werde mal fragen, wer von euch ist bereit, mir 100 Euro zu schenken? Los geht's! Das schau einer, ihr müsst alle nach vorne kommen. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt.
Aber dann kann ich heute.
Du lass das Portemonnaie gleich hier.
Sonst kann ich zum, gehen wir zum Chinesen, sonst kann ich den Chinesen bezahlen.
Also jemand muss die Heizung nachher zum Chinesen einladen. Ja, Letsche, jetzt wird das doch eine Kollektenpredigt. Also ihr Lieben, ich bin total überrascht und ihr bringt mich ganz schön aus dem Konzept, weil ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich weitermachen soll. Eigentlich war der Dreh daran, dass ich jetzt erklären wollte, dass es dem Manfred eigentlich ziemlich leicht fällt, mir diese 100 Euro zu bringen. Ich habe damit gerechnet, dass keiner sich meldet. Wisst ihr, warum es Manfred so leicht fiel, mir die 100 Euro zu bringen? Genau, ich habe sie ihm nämlich vorher gegeben. Manfred ist trotzdem ein sehr großzügiger Mensch, ich weiß das. Du wärst bestimmt auch ohne nach vorne gekommen, nicht wahr? Was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? Prima, das wird heute ein Rekord, glaube ich. Ihr Lieben, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es ist leicht zu teilen, wenn man hat. Und noch leichter zurückzugeben, wenn man vorher bekommen hat. Das nächste Mal frage ich nach 1000 Euro Schein. Die gibt es nicht, ne? Da gibt es, genau. Vielen Dank euch allen, die ihr so spendabel wart. Teilen und Gutes tun mit diesen Dingen. Lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, wenn wir ein bisschen tiefer blicken, dann merken wir, bei manchen Dingen ist das ganz einfach. Da steht das Küchengerät für all das, was uns heute Zeit abnimmt. Die früher, womit wir früher stundenlang beschäftigt waren. Und das Werkstück, was dieser Jugendliche hier an die oder da in der Gemeinde an den Altar gestellt hat. Früher hat man das mit der Feile gemacht. Heute eine computergesteuerte CNC-Fräse. Ich denke an meine Mutti. Ich komme ja gerade aus Deutschland zurück. Wir haben ihren 89. Geburtstag gefeiert. Ich erinnere mich, als die Kinder von meiner Schwester, meiner nächstälteren Schwester, noch klein waren, hat meine Mutti häufig den Kopf geschüttelt und gesagt, sie versteht das nicht. Wieso kommen die jungen Mütter heute nicht mehr mit all dem zurecht? Sie haben Windeln, sie haben Waschmaschinen, sie haben, und dann hat sie aufgezählt. Sie sagt, das hatte ich alles nicht und ich hatte nicht drei Kinder, sondern fünf und habe dabei den ganzen Haushalt geschmissen. Und es ging. Und die jungen Frauen brauchen heute Hilfe. Wir merken, dass alles, was uns das Leben erleichtert, erspart uns Zeit. Diese Zeit, haben wir sie wirklich über? Könnten wir diese Zeit, die wir im Grunde einsparen, nicht teilen? Nicht sagen, okay, ihr Frauen, ihr dürft das euren Männern sagen, vielen Dank für dieses 1000 Euro teure Küchengerät, ich werde das keine Marke nennen, ihr wisst alle, was ich meine. Die Zeit, die ich damit spare, damit mache ich einen Besuch im Krankenhaus. Wenn ihr nicht wisst, wohin, sagt mir bloß Bescheid, ich spanne euch ein. Versteht ihr, was ich meine? Zeit ist etwas ganz Kostbares. Wie könnte man Zeit darstellen? Ich dachte, ich stelle einen Wecker hier hin. Aber ich habe ja mein Handy dahin gelegt. Das hat eine Uhr. Steht auch für Zeit. Danken wird uns nicht so schwer fallen, wenn wir einmal deutlich sehen, wie reich wir beschenkt sind, dass unser Leben leichter geworden ist in den Jahrzehnten. Ich habe mit einigen Elterngeschwistern gesprochen. Unsere Gemeinde besteht ja nun zu einem Großteil aus älteren Leuten. Und einige sagten mir, das Wort Freizeit ist eigentlich relativ neu in ihrem Vokabular. Wer hat denn früher nach Freizeit gefragt? oder nach Urlaub, nach Entspannen und nach Verreisen. Die Generationen, die hier vertreten sind, kannten das vielfach nicht. Auf der anderen Seite haben wir uns Gedanken darüber gemacht, und die meisten von euch sind im Rentenalter, dass auch Arbeit ein hohes Gut ist und gar nicht so selbstverständlich, dass man welche hat. Jetzt fragen sich manche vielleicht, und wie will er jetzt die Kurve kriegen, dass ich meine Arbeit teile? Jeder ist froh, wenn er seinen Arbeitsplatz hat, nicht wahr? Den zu teilen macht große Schwierigkeiten, die wir meistens nicht bewältigen können. Aber ich möchte euch einladen, vielleicht ein bisschen Mitgefühl und Verständnis für die aufzubringen, die mitunter völlig unverschuldet und gewiss nicht wegen ihres Mangels an Einsatz oder Fleiß in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, die häufig mit Arbeitslosigkeit beginnen. Immer noch und immer wieder bürden wir Menschen, die keine Arbeit haben, unsere Blicke auf, hinter denen so ein Denken steht, das wird schon einen Grund haben, dass der keinen Job hat. Und unser Dünkel, das könnte mir nicht passieren. Liebe Gemeinde, es war schon vor Jahren sehr berechtigt, dass die Symbole für Zeit, Erholung und Arbeit auf diesem Erntealtar lagen. Und sie gehören hier auch hin. Aber hier gehört noch viel mehr hin. Ich will einmal neben diesen Feldfrüchten und diesen Früchten, die wir hier vorne sehen, neben den Blumen, noch von drei anderen Dingen reden. Der Glaube ist so ein Ding. Liebe Schwester, lieber Bruder, wann hast du zum letzten Mal dafür gedankt, dass du glauben kannst? Ich habe dieses Beispiel schon einmal erzählt und ich möchte es an dieser Stelle gerne wiederholen, nur um das zu illustrieren. Einer meiner Kollegen besuchte im Krankenhaus ein älteres Gemeindeglied, krebskrank, schlechte Diagnose. Es war ein Zweibettzimmer. Und im Gespräch mit dieser schon älteren Schwester, die so schwer erkrankt war, mitten in dieses Gespräch hinein platzte ein Pfleger und sagte, es ist Zeit für die Untersuchung. Und so wurde dieses Gemeindeglied mit Bett zu diesem Untersuchungstermin herausgefahren. Der Pastor blieb im Zimmer, denn er wurde von dem Bettnachbarin angesprochen. Die Bettnachbarin sagte, ich habe die gleiche Diagnose. Aber es gibt einen Riesenunterschied. Ich kann nicht glauben. Ich habe ein Leben lang nicht an Gott geglaubt. Und ich kriege die Kurve auf den letzten Metern einfach nicht. Mein Kopf will, aber mein Herz macht nicht mit. Wie beneide ich diese Frau X, die jetzt gerade zur Untersuchung gefahren ist, für ihren Glauben. Wenn ich mich in dieser Stadt umschaue, dann erschrecke ich oft. Gerade jetzt, wo es Herbst wird. Wie oft treffe ich auf Menschen, wo ich den dringenden Eindruck habe, dass sie in ihrem Leben eigentlich keinen Halt haben. Und auch kein Ziel mehr. Dass sie im Grunde nur noch von Tag zu Tag leben und sie fallen durch ihre Tage wie ein geworfener Stein. Und wenn wir sie fragen, wofür sie eigentlich leben, dann würden sie vielleicht von Spaß reden, von das Rentenalter genießen, aber am Ende wartet auf sie das Nichts, das Dunkel und der Tod. Wir können diesen Menschen etwas ganz Großes geben. Das Beispiel nämlich eines Lebens, in dem Gott wichtig ist, in dem der Schöpfer und der Geber dieser Gaben wichtig ist. Wir können ihnen ein Beispiel geben und das nicht nur verbal, nicht nur mit Worten, dem man abspürt, dass wir getragen und dass wir gehalten sind. Und auch, dass dieser letzte Lebensabschnitt, dass er nicht in einer Dunkelheit endet, sondern dass wir uns darauf freuen, einmal beim Herrn zu sein. 89. Geburtstag haben wir gefeiert mit meiner Mutti. Und ich habe die Glückwünsche von vielen von euch überbracht, anonym, und Mutti hat sich sehr gefreut. Einerseits nachdenklich hat mich gemacht, dass sie nicht daran glaubt, ihren 90. zu erleben und auch nicht möchte. Auf der anderen Seite hat es mich gefreut zu sehen, dass das sie keineswegs in eine Situation von Angst und Unbehagen bringt, sondern dass sie im Grunde in freudiger Erwartung ist, dass sie heimgehen darf, wenn es soweit ist. Damit ist sie mir ein großes Vorbild. Ein zweites: Zufriedenheit ist so ein Ding. Nun, als ich vorhin dieses Gerät hochgehalten habe, habe ich in manchen Augen mitleidige Blicke gesehen. Ich verstehe das. Dieses Gerät ist ziemlich alt. Wir sind heute bereits, glaube ich, 4 Generationen weiter. Es gehört nicht zu den Geräten, wo noch eine Kurbel dazu verkauft wurde. Die sind noch älter. Aber ich kenne Leute, die sind damit zufrieden. Die sind damit zufrieden, weil es ihr Leben erleichtert. Sie brauchen nicht immer das Neueste. Sie müssen nicht immer das Beste und auf der neuesten Welle schwimmen. Zufriedenheit ist wie Glaube etwas sehr, sehr Wertvolles. Und wir alle kennen Menschen und wir schätzen sie sehr, die mit Dingen zufrieden sind, die uns vielleicht selbstverständlich sind. Und wenn ihr nicht wisst, wen ich meine, dann kennt ihr die Menschen, die genau andersherum gestrickt sind. Denen es nämlich eigentlich gut geht und die trotzdem im Grunde nur klagen. Was besser sein könnte, was unbedingt besser werden muss, was der andere Besseres hat und so weiter und so fort. Als wir als Familie zusammensaßen, hatten wir beim Kaffee einen sehr langen Abend, der dann irgendwie ins Abendessen mündete und dann so gegen 10 endlich gingen wir auseinander. Wir haben viel miteinander gesprochen, alle Kinder waren da. Wir sprachen über alles Mögliche, Dinge aus der Gesellschaft. Natürlich war auch Krankheit ein Thema. Und wir haben da einen gemeinsamen Bekannten, der genauso gestrickt ist, immer nur unzufrieden. Ich sagte, ich habe mir etwas überlegt. Wenn ich das nächste Mal auf solche Leute treffe, die eigentlich immer nur unzufrieden sind, dann werde ich sie unterbrechen und sagen, okay, beginnen wir doch mit dem, was dir nicht wehtut. Versteht ihr, was ich meine? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass es ein Geschenk ist, morgens aufzustehen und merken, ich habe gut geschlafen. Und manche, die riechen dann schon den Kaffee, den der Mann oder die Frau schon zubereitet hat. Macht euch das eigentlich noch zufrieden oder ist das schon selbstverständlich? Als letztes zählt für mich die Treue zu den Sachen, die für mich hier vorne auf diesem Altar liegen und die ich nicht gut darstellen kann. Es macht sicher nicht nur mich traurig, mit anzusehen und auch zu erleben, wie wenig heute oft ein gegebenes Wort gilt. Wie schnell Menschen auseinanderlaufen, die eigentlich ein Leben lang zusammenbleiben wollten. Und dass auf viele Mitmenschen kein Verlass mehr ist. und diese schon legendäre Mañana hier in Spanien ist durchaus nicht nur eine spanische Sache, sondern durchaus ein gesellschaftliches Problem. Dann jemanden zu treffen, auf den man sich verlassen kann? Dann jemanden zu treffen, wo du weißt, er hat Ja gesagt, er wird zu seinem Wort stehen. Jemand, der unbedingt verlässlich ist. Jemand, der unbedingt sein Versprechen hält. Das ist für mich ein Wert, den ich gerne teilen möchte. So wie manche von euch, ich bin immer noch von den Socken, ich muss mir etwas Neues überlegen, dass viele spontan aufstanden und geteilt haben. Normalerweise sagt man, beim Geld hört nämlich die Freundschaft auf. Viele haben trotzdem geteilt. Was würdest du, liebe Schwester, lieber Bruder, heute gerne auf diesen Altar hier legen? Etwas, für das du so dankbar bist. Etwas, was nicht materiell ist, was du nicht kaufen kannst. Etwas, was deinem Leben trotzdem ganz großes Gewicht gibt. Was, wenn es fehlen würde, für dich einen riesen Unterschied machen würde. Was würdest du gerne auf diesen Altar legen? Ihr dürft nachher alle gerne nach vorne kommen. Und ich kann das Handy gerne hier wieder reinlegen, es funktioniert nämlich nicht. Aber ihr dürft alle etwas von dem hier mitnehmen. Habe ich das richtig gesagt? Wo sind die Verantwortlichen? Ja? Die Feigen habe ich heute gepflückt. Viele Dinge, die hier liegen, kommen entweder von den Märkten. Ich habe das Gefühl, diese Granatäpfel, die sind ungefähr vom 30. als wir hier draußen in La Marina waren und da ziemlich viel ernten konnten. Jetzt sind sie nachgereift. Liebe Gemeinde, was legst du dort auf den Altar? Vielleicht ein Ausdruck deiner Liebe? Vielleicht die Hoffnung? Was auch immer es ist. Wir wollen es nicht gedankenlos und vor allem nicht danklos hinnehmen, sondern so. Lasst uns nun durch Christus Gott allezeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Amen. Amen. Amen.